Die Gesellschaften sensibilisieren sich für die Gewalt. Sie werden gewaltaverser in ihren Haltungen. Das heißt, sie finden Gewalt nicht mehr so gut. Und das wird dann aber oft gleichgesetzt mit, dass die Gewalt wirklich weg ist. Und das stimmt eben nicht. Weil man ja gleichzeitig beobachten kann, dass es eine Expansion und eine Aufrüstung von Gewaltfähigkeit gibt. Man denke an die Atombombe. Man denke an so etwas wie Genozid im industriellen Maßstab, wie er sich im Holocaust ereignet hat. Das findet ja alles gleichzeitig statt. Und deswegen ist die eigentlich empirisch zutreffende Beobachtung nicht, dass wir in einer gewaltfreien oder gewaltärmeren Gesellschaft leben, sondern wir leben in einer Gesellschaft, die normativ der Gewalt gegenüber sehr viel kritischer eingestellt ist, die sensibilisierter ist für Gewaltphänomene und die aber gleichzeitig immer wieder Wege findet, auch extreme Formen von Gewalt gegenüber großen Gruppen von Menschen als legitim zu erzählen.
Eine Gesellschaft ohne Gewalt, Willkür und Menschenverachtung zu schaffen, das ist eine der ganz zentralen Aufgaben, die die Bundesrepublik Deutschland als Lehre aus den NS-Verbrechen und aus dem Zweiten Weltkrieg für sich formuliert hat. Und dennoch ist Gewalt bei uns im Land in unterschiedlichsten Formen bis heute sehr präsent. Ausschreitungen gegen Geflüchtete nehmen zu, auch Jüdinnen und Juden sind wachsender Gewalt ausgesetzt. Gleichzeitig tun wir uns als Gesellschaft aber auch ganz extrem schwer, offen über das Thema Gewalt zu sprechen. Wie entwickelte sich das bundesdeutsche Selbstverständnis als gewaltfreie Gesellschaft in der Nachkriegszeit? Welchen Stellenwert hat Gewalt in unserer Gesellschaft und über welche ihrer Formen wird gesprochen und was wird verschwiegen? Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang Organisationen wie die Bundeswehr, die im Auftrag des Staates und unter Kontrolle des Bundestags sowohl Verteidigung und damit im Ernstfall eben auch Gewalt als auch humanitäre Hilfe umsetzen soll? Mit diesen Fragen begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserer neuen Folge vom History and Politics Podcast, dem Podcast der Körber Stiftung zu Geschichte und Politik. Wir möchten herausfinden, wie die Geschichte uns helfen kann, die Gegenwart besser zu verstehen. Das wissen Sie. Ich bin Gabriele Woldelko und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Mit Theresa Coloma-Beck, Professorin für Soziologie an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr Hamburg, haben wir über die Entstehung und Auswirkungen der Erzählung einer gewaltfreien Gesellschaft gesprochen und darüber, wie die Wehrhaftigkeit der Bundeswehr und Gesellschaft diese Erzählung beeinflussen. Theresa Coloma-Beck ist Soziologin und beschäftigt sich mit Konflikten, Krisen und gesellschaftlichen Transformationen, mit Gewalt und Globalisierung. 2010 hat sie an der Humboldt-Universität zu Berlin über Alltagsdynamiken im Bürgerkrieg promoviert und bevor sie 2021 als Professorin an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg ihre Professur antrat, war sie tätig an der Universität der Bundeswehr München und sie war Fellow am Hamburger Institut für Sozialforschung. Für ihre Forschungen zu Kriegs- und Nachkriegsgesellschaften hat sie viele Länder besucht, die Kriegs- und Gewalterfahrungen erlebt haben. Meine Kollegin Frieda Teichert hat mit Theresa Coloma-Beck den Blick auf die Erzählung der gewaltfreien Gesellschaft in Deutschland gerichtet, wann und wieso diese entstanden ist und was sie bis heute bedeutet. Frieda, warum ist dieses Thema für unseren Podcast so interessant und relevant?
Gewalt ist in den aktuellen gesellschaftspolitischen Diskussionen und Entscheidungen verankert. Das sehen wir bei dem Ukraine-Krieg, bei den Debatten zur Bundeswehr und auch bei der Abgrenzung gegen rechts. Wie wir heute explizit und ich würde sagen noch viel stärker implizit über Gewalt sprechen, ist historisch gewachsen, insbesondere die Zeit nach 1945 hat diese Diskussion und das gesellschaftliche Selbstverständnis geprägt. Obwohl sie oft auch tabuisiert wird, ist Gewalt für uns alle Teil unseres Alltags und damit ein hochpolitisch und ich würde sogar so weit gehen zu sagen immer aktuelles Thema, das eine Grundkonstante von Gesellschaften ist. Momentan sehen wir, dass die Gewalt in der Sprache emotional und auch politisch näher an die Mehrheitsgesellschaft heranrückt. Und um das zu verstehen, habe ich mit Theresa Coloma-Beck in die Geschichte der Gewalterzählung geschaut und die Verbindungen zum Heute besprochen.
Herr Frieda, das klingt nach einem sehr schwierigen und komplexen Gespräch über ein Thema, das oft beschwiegen wird bei uns und umso wichtiger, dass wir in unserem Podcast darüber sprechen. Und damit wünsche ich euch und Ihnen allen viele gute Erkenntnisse und Denkanstöße beim Zuhören erstmal.
Hallo Frau Coloma-Beck, herzlich willkommen in unserem History and Politics Podcast.
Hallo Frau Teichert.
Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen über ein schwieriges Thema zu sprechen, das aber historisch und auch aktuell aus meiner Sicht immer wieder gesellschaftspolitische Prozesse mitbestimmt hat. Wir wollen heute über das Thema Gewalt in Gesellschaften sprechen und dafür würde ich gerne mit einem Zitat einsteigen. Wir müssen kriegstüchtig werden, wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen. Das hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD im Herbst 2023 in einem Fernsehinterview gesagt. Und diese Begriffe, die hier verwendet werden, sind für mich in der jüngeren deutschen Geschichte nicht so omnipräsent bisher gewesen. Sie scheinen mir ein bisschen neue Begriffe zu sein, sowohl für das Militär als auch für die Gesellschaft. Und in diesen Begriffen schwingt ja auch Gewalt mit. Deswegen wäre meine erste Frage, was aus Ihrer Sicht ein solcher Satz des Bundesverteidigungsministers für das Verständnis von Gewalt in unserer Gesellschaft überhaupt bedeutet.
Ja, also ich würde Ihnen insofern zustimmen, dass ich das auch als so eine Art Wende in der politischen Rhetorik erlebe. Und seit diesem Zitat, also ich habe heute Morgen mit Erstaunen gehört, dass der Präsident der Arbeitgeberverbände, Rainer Dulger, in den Diskussionen um die Reform des Bürgergelds, das gerade eingeführt wird und die CDU jetzt aber nochmal neue Reformpläne vorgelegt hat, dass er davon sprach, der Sozialstaat müsse wehrhaft werden gegenüber Missbrauch. Für mich ordnet es sich auch ein in so Debatten, die man jetzt übers vergangene Wochenende erleben konnte, wo die Bundesbildungsministerin vorschlug, wir brauchen jetzt mehr Zivilschutz an Schulen und damit auch meinte, jetzt nicht nur Verhalten in der Pandemie und bei Flut, sondern auch ganz explizit, wie ist das jetzt im Kriegsfall? Und was mich als Wissenschaftlerin, die an der Universität arbeitet, natürlich auch beschäftigt, diese neu begonnene Diskussion um Zivilklauseln an Universitäten, das sind so Selbstverpflichtungen, die sich Universitäten ab den 80er Jahren gegeben haben, nur für zivile Zwecke zu forschen. Und auch diese Zivilklauseln sind jetzt wieder in der Diskussion. Auch unter anderem hat die Bundesbildungsministerin gefordert, dass das doch jetzt zu überdenken oder abzuschaffen oder wie auch immer wäre. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich eine starke Veränderung zu diesem sehr stark ausgeprägt zivilen Verständnis, das die Bundesrepublik ja immer von sich selbst als Gesellschaft hatte. Auch die große Distanz der Bundeswehr, die ja auch gesellschaftlich kultiviert worden ist. Ich muss gestehen, dass mich persönlich, ich habe jetzt meine gesamte wissenschaftliche Laufbahn hauptsächlich mit Kriegen und also nicht nur mit Gewalt, sondern eben auch mit Kriegen beschäftigt. Mich ärgert diese säbelrasselnde Rhetorik in der Politik immer auch ein bisschen, insbesondere dann, wenn sie von PolitikerInnen vorgebracht werden, die aus meiner Sicht jedenfalls biografisch ziemlich viel Distanz zum Phänomen Krieg haben. Also man kann immer wieder feststellen, dass Menschen, die tatsächlich als Soldatinnen und Soldaten zum Beispiel arbeiten, oft sehr viel besonnener über diese Fragen sprechen und eben nicht unbedingt in dieser Rhetorik. Es ist ein großer Einschnitt. Es unterläuft auch das, was ich war jetzt kein großer Fan dieser ganzen Zeitenwende-Rhetorik, aber was ich daran klug fand, war, dass praktisch die diskursive Antwort auf einen Krieg eine Rhetorik war, die nicht Krieg in den Vordergrund stellt, sondern Zeitenwende sagt einfach, es beginnt eine andere Zeit, wir müssen uns auf etwas anderes einstellen. Und das ist sozusagen das Gegenteil von War on Terror oder so. Das ist gerade nicht Militarisierung. Und bei allem, was man jetzt daran kritisieren mag, fand ich das wirklich immer klug daran. Und das wird jetzt sozusagen langsam aus unterschiedlichen Richtungen unterlaufen. Und ich sehe das mit Besorgnis, diese Entwicklung, weil ich diese Art von Rhetorik die so ein bisschen wohl feil ist, als einen auch fahrlässigen Umgang fast mit dem Thema Gewalt wahrnehme. Und wenn man sich mit diesen Phänomenen beschäftigt, dann weiß man einfach, so wie über Gewalt gesprochen wird, das hat Auswirkungen in der richtigen Welt. Also das, sagen, fahrlässig über Gewalt zu reden, ist im Zweifel auch, hat das fahrlässigen Umgang mit Menschenleben zur Folge. Also das ist überhaupt nicht trivial. Und es ist eben auch in der Sache überhaupt nicht hilfreich, denn im Kriegsfall müssen natürlich Armeen wehrhaft sein. Also dem Verteidigungsminister würde ich da auch gar keinen Vorwurf machen. Aber was Gesellschaften im Kriegsfall brauchen, ist Solidarität. Die Abwehrfähigkeit einer Gesellschaft in jeglicher Krisenzeit, das ist dann egal ob Pandemie oder eben Krieg, liegt im solidarischen Miteinander. Das ist sozusagen, wo die Resilienz herkommt. Und ich würde mir viel mehr wünschen, dass die Rhetorik sozusagen sich darauf fokussiert. Ich glaube, dann könnten wir auch alle vielleicht ein bisschen ruhiger schlafen, weil es weniger polarisierend und weniger konfliktgenerierend ist.
Absolut. Sie haben jetzt ja schon ganz viele Punkte angesprochen, gerade so das Verhältnis auch zur Bundeswehr. Da würde ich gerne später nochmal drauf kommen, weil das ja auch in diesem Zitat sozusagen schon mitschwingt. Und haben es gerade schon gesagt, wie der Diskurs über Gewalt natürlich auch Gewalt in der Gesellschaft selbst verändern kann, prägen kann. Deswegen, genau, versuchen wir in diesem Gespräch so ein bisschen auf aktuelle Gewaltdiskurse zu blicken, aber auch vielleicht, was ist die Geschichte davon, wie sind bestimmte Narrative auch entstanden, die auch aus meiner Sicht heute immer wieder angeführt werden. Und würde aber gerne in meinem ersten Schritt erstmal ein bisschen klären, worüber genau reden wir hier eigentlich, welche Form von Gewalt, das ist ja ein sehr großer Begriff aus meiner Sicht, ich bin nicht Expertin, deswegen frage ich Sie das und habe dazu einen Ihrer Texte von 2017, der als Untertitel trägt, der Mythos vom Verschwinden der Gewalt, in dem Sie, wenn ich es richtig verstehe, korrigieren Sie mich sonst gerne, die These vertreten, dass moderne Gesellschaften Gewalt außerhalb von sich selbst verorten und sich selbst sozusagen als nahezu gewaltfrei definieren. Und da würde ich gerne einmal Sie fragen, welche Form von Gewalt und vielleicht auch welche Auswirkungen so eine Selbstdefinition hat, wenn man sagt, die Gewalt ist eigentlich nicht Teil der Gesellschaft.
Ja, ja. Also was man vielleicht vorwegschicken muss, ist, dass diese ganzen gewaltsoziologischen Diskussionen, die Sie jetzt ansprechen, die beziehen sich immer auf das, was man so landläufig als physische Gewalt bezeichnen würde, also sozusagen ein Vorgehen mit Zwang gegen Körper und Sachen. Man kann ja auch noch ganz andere Gewaltbegriffe haben. Es gibt auch Nachdenken über strukturelle Gewalt, symbolische Gewalt, das, wo dann jetzt nicht jemand steht und jemanden sozusagen die Waffe vor die Brust hält, sondern Formen von Zwang, die sozusagen auf einer anderen Ebene operieren. Aber bei dem, wo es jetzt hier rum oder auch in diesem Text ging, geht es um physische Gewalt und die Beobachtung, dass die Frage nach dem Gewaltverhältnis einer Gesellschaft, insbesondere für die modernen Gesellschaften, und modern heißt hier immer die Gesellschaften, die praktisch im Nachgang zu Französischer Revolution, Aufklärung als sich liberal verstehende Gesellschaften entstanden sind, dass für die Frage nach dem eigenen Verhältnis zur Gewalt immer ein ganz wichtiger Teil ihrer eigenen Identität ist. Und das liegt darin begründet, dass in diesen im Verhältnis zur Gewalt immer auch ein Verhältnis zur Welt angesprochen ist. Also dieses Narrativ über die relative Gewaltarmut der Gesellschaften des sogenannten globalen Nordens oder kann sagen des nordatlantischen Raums, das ist vor allen Dingen relevant in Abgrenzung zu anderen Gesellschaften und es ist auch relevant, um den Fortschritt der eigenen Gesellschaft zu erzählen. Also es ist auch die Erzählung, dass sozusagen im Mittelalter waren die Gewaltverhältnisse noch anders und das ist jetzt überwunden dank eines anderen normativen Verhältnisses zur Gewalt, dank einer Einsicht in sowas wie Menschenwürde, Etablierung von Menschenrechten, also Institutionalisierung von Menschenrechten und so weiter. Und diese Erzählung ist wichtig in unterschiedlichsten Bereichen bis hin zur internationalen Politik. Und sie ist oft im Alltag intuitiv erstmal einleuchtend, weil ja es ja tatsächlich so aussieht, dass für viele Menschen, insbesondere die so im Herzen der Mehrheitsgesellschaft leben, der Alltag gewaltärmer ist, als er, was weiß ich, im Mittelalter war oder in der frühen Neuzeit und auch noch vor 150 Jahren. Und was auch zutreffend ist, natürlich, und was man ja einfach beobachten kann, dass es immer mehr Formen von physischem Zwang gibt, die als illegitim erscheinen. Also das Schlagen von Kindern hätte man vor 100, 150 Jahren gar nicht unbedingt als Gewalt thematisiert. Gewalt, das ein illegitimes Handeln ist, sondern man hätte eben gesagt, das ist Erziehung. Und die Gesellschaften sensibilisieren sich für die Gewalt. Sie werden gewaltaverser in ihren Haltungen. Das heißt, sie finden Gewalt nicht mehr so gut. Und das wird dann aber oft gleichgesetzt mit, dass die Gewalt wirklich weg ist. Und das stimmt eben nicht, weil man ja gleichzeitig beobachten kann, dass es eine Expansion und eine Aufrüstung von Gewaltfähigkeit gibt. Man denke an die Atombombe. Man denke an so etwas wie Genozid im industriellen Maßstab, wie er sich im Holocaust ereignet hat. Das findet ja alles gleichzeitig statt. Und deswegen ist die eigentlich empirisch zutreffende Beobachtung nicht, dass wir in einer gewaltfreien oder gewaltärmeren Gesellschaft leben, sondern wir leben in einer Gesellschaft, die normativ der Gewalt gegenüber sehr viel kritischer eingestellt ist, die sensibilisierter ist für Gewaltphänomene und die aber gleichzeitig immer wieder Wege findet, auch extreme Formen von Gewalt gegenüber großen Gruppen von Menschen als legitim zu erzählen. Also was auch zu dieser Geschichte ja gehört, während die westeuropäischen Gesellschaften gewaltärmer werden, findet ja Kolonialismus und imperiale Expansion und so weiter statt. Und diese Gleichzeitigkeit, die muss man sehen, um tatsächlich das Gewaltverhältnis in den Blick zu bekommen.
Ich wollte gerade fragen, genau auch die, wie dann sozusagen auch staatliche Institutionen, wo ja auch Gewalt monopolisiert wird, sozusagen, das ist ja ein Grundsatz des Rechtsstaats, zumindest in Deutschland, dass sozusagen das Gewaltmonopol beim Staat liegt und mit Institutionen wie dem Militär, wie der Polizei ja auch, ist da sozusagen eine große Konzentration von legitimer Gewalt aus Sicht des Staates gibt.
Genau. Ja, und es gibt eben aber so eine Tendenz, dass die Gewalt, die als legitim erscheint, gar nicht mehr als Gewalt wahrgenommen wird. Darüber wird gar nicht mehr gesprochen. Deswegen kann man eben sagen, wir sind eine gewaltarme Gesellschaft, weil man irgendwie die systematische Herstellung von Gewaltfähigkeit bei Polizeien und beim Militär irgendwie gar nicht dazu rechnet, weil die ist ja okay.
Diese normative Setzung, die Sie auch gerade schon angesprochen
ganz
haben.
Ne? Das und natürlich ist sie aber ja, also auch wenn sie legitim ist, ist sie natürlich vorhanden. Und vielleicht ist, wie, also wenn man jetzt irgendwie etwas Positives an dieser schwierigen aktuellen Situation sehen will, dann kann man vielleicht sagen, dass auch eine Gesellschaft wie die deutsche, die vielleicht besonders gewaltavers gewesen ist in den letzten Jahrzehnten, gezwungen ist, sich genau auch zu diesen legitimierten und legitim erfahrenen Gewaltinstanzen nochmal neu ins Verhältnis setzen muss.
Ja, genau, dieses Gewaltavers, was Sie gerade schon aufgegriffen haben, das ist aus meiner Sicht so ein bisschen, da würde ich jetzt als nächsten Punkt gerne ein bisschen den Blick auch zurückrichten. Sie haben schon gesagt, den Holocaust als natürlich ein zentrales Gewaltverbrechen im 20. Jahrhundert. Die Abgrenzung dazu ist aus meiner Sicht Bestandteil in der Bundesrepublik Deutschland vom gesellschaftlichen Selbstverständnis. Jetzt gerade wieder ganz aktuell über das Nie wieder ist jetzt. Das ist natürlich in den letzten Jahrzehnten immer wieder aufgekommen, aber jetzt gerade ja wieder sehr stark. Und da scheint mir schon, dass sozusagen die Idee als friedliche Gesellschaft zentral ist, gerade auch in Abgrenzung zu dem, was während der NS-Zeit passiert ist und den furchtbaren Gewaltakten in der Zeit. Und da wäre meine Frage, wie wichtig aus Ihrer Sicht diese Abgrenzung ist in dem gesellschaftlichen Selbstverständnis zu gerade dieser extremen Form von Gewalt, die es damals gab.
Ja, ja. Also sie ist so, also empirisch ist sie ja sozusagen unzweifelhaft ganz zentral. Es ist auch zentraler Bestandteil von Geschichtsunterricht und so weiter, das zu vermitteln. Und ich glaube, gerade weil vieles mittlerweile auch kontrovers diskutiert wird, ist es immer gut, nochmal zu betonen, dass es tatsächlich wirklich sozusagen diese Aufarbeitungsgeschichte in den deutschen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik tatsächlich eine besondere Geschichte ist. Also sozusagen diese radikale kritische Befragung eigener Täterschaft in einem Staat, der jetzt nicht sozusagen zu den kleinen Staaten zählt, die jetzt auf der weltpolitischen Bühne auch vernachlässigbar erscheinen mögen, sondern in einem Land, das auch sozusagen in der internationalen Politik einiges Gewicht hat. Das ist sicherlich besonders, wahrscheinlich sogar einzigartig. Und diese Geschichte der Aufarbeitung hat ja lange auch als vorbildhaft gegolten in anderen Teilen der Welt. Also noch 2020 hat die Philosophin Susan Nyman dieses Buch geschrieben von den deutschen Lernen, wo sie versucht hat, nochmal diese allgemeinen Lehren, die man daraus ziehen könnte, aufzuarbeiten. Mittlerweile ist sie ja selber etwas skeptisch geworden, was diese Diagnose von 2020 betrifft. Was mittlerweile ein bisschen vergessen ist, ist, dass wie hart erkämpft in der Bundesrepublik die Auseinandersetzung mit dieser NS-Gewaltgeschichte war. Also jüngeren Generationen erscheint das oft als so eine Selbstverständlichkeit. Aber ein älterer Kollege sagte mir vor kurzem nochmal, dass sozusagen Erinnerungskultur war Häuserkampf. Also das war Menschen zu zwingen, aus den Geschichtswerkstätten heraus und so weiter, mit zu einer Beschäftigung zu zwingen, die keiner wollte. Und das ja, das, und das zog sich ja weit dann auch noch in die Jahre nach der Wiedervereinigung, in der das ja nochmal so ein bisschen Schwung kriegte, hinaus. Also ich denke etwa an die Wehrmachtsausstellung, die das Hamburger Institut für Sozialforschung entwickelt hat, Mitte der 90er Jahre, als viele sich einfach nur zurücklehnen wollten und jetzt die Wiedervereinigung genießen und so weiter, kamen dann nochmal Leute, die gesagt haben, hier, guckt hin. Und das war hart erkämpft. Dann ist es sozusagen, irgendwann gab es so einen fließenden Übergang in den politischen und gesellschaftlichen Mainstream und es ist zu so einer Art Selbstverständlichkeit geworden. Und es gab so eine gewisse Normalisierung dieser Erzählung trat ein. Und ich glaube aber, die Krise dieser Erzählung, die ist in dem Moment entstanden und jetzt eigentlich gucken wir wirklich da auf einen Zeitraum von irgendwie 10, 20 Jahren, in dem gleichzeitig, und das ist ja auch die Geschichte seit der Wiedervereinigung, sich die Bundesrepublik immer mehr als eine diverse Gesellschaft erkennt und sozusagen, also demografisch diverse Gesellschaft erkennt oder erkennen muss. Und man jetzt einfach mit der Situation konfrontiert ist, dass das für die Erzählung, sozusagen für die nationale Erzählung ein wichtiges Narrativ bleibt, aber gleichzeitig es einen nicht mehr vernachlässigbaren Teil der Bevölkerung gibt, der mit anderen Gewaltgeschichten vielleicht zusätzlich verbunden ist, stärker verbunden ist. Und jetzt entsteht diese Notwendigkeit, das sozusagen pädagogisch, aber ich finde eben auch politisch miteinander in Dialog zu bringen. Und das gelingt nicht so gut. Und was ich tatsächlich mit Besorgnis beobachte, ist, dass man gerade in der aktuellen Situation so eine Bewegung zu beobachten zu können scheint, wo aus dieser sozusagen Neuerfindung der deutschen Gesellschaft als eine zur Einsicht gekommene Tätergesellschaft, also das Anerkenntnis der Verbrechen gegenüber den Juden, gegenüber anderen, sozusagen ein neues Narrativ gesponnen wird, wo man sich als BeschützerInnen der Juden neu erzählt, aber gegen eine Bedrohung, die ganz klar sozusagen als außereuropäisch markiert ist. Also Antisemitismus, Gewalt gegen Jüdinnen und Juden, die war ja nie verschwunden und das war an vielen Orten auch schlimm. Wenn man mit Jüdinnen und Juden spricht, kann man das ja auch immer wieder hören. Aber wir sind jetzt in dieser Situation, wo man sozusagen sehen kann, aha, hier gibt es eine Personengruppe, die ist mit Migrationsgeschichte verbunden und die tritt jetzt hier mehr auf den Plan. Sind nicht mehr nur die Neonazis, die Hakenkreuze an Synagogen sprühen und so weiter. Da entwickelt sich plötzlich so ein anderes Narrativ, das in einer pluralen Gesellschaft extremes Konfliktpotenzial und auch Eskalationspotenzial hat.
Und würden Sie sagen, dass, obwohl natürlich die Geschichten überhaupt nicht vergleichbar sind, aber dieser Kampf, um darüber sprechen zu können, Raum dafür zu bekommen, dass überhaupt erinnert wird an diese Gewalt, die Sie ja gerade schon aufgegriffen haben, das war ja nach dem Zweiten Weltkrieg, hat das ja nun mehrere Jahrzehnte gedauert, bis das wirklich ernsthaft gesamtgesellschaftlich thematisiert wurde, sowohl die zivile Gewalt als auch die militärische Gewalt, die ausgeübt wurde. Würden Sie sagen, der Kampf von unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, die jetzt zusammenkommen mit ihren eigenen Gewalterfahrungen, um die Sichtbarkeit dieser Erfahrungen und um auch andere Narrative, gibt es da irgendwie Parallelen aus Ihrer Sicht sozusagen im Sinne von, dass natürlich nicht die Gewaltgeschichten vergleichbar sind, aber dass es weiter auch da einen in Anführungsstrichen Kampf um die Sichtbarkeit dieser Gewaltgeschichten braucht?
Ja, ist ein interessanter Gedanke. Vielleicht braucht es jetzt nochmal Geschichtswerkstätten.
Ja. Nochmal die Geschichte von unten
genau,
sozusagen,
genau.
Die erzählt wird.
Ja, genau. Und dann in einer pluralen Gesellschaft, die den Horizont dann nochmal weiter aufspannt und diesen Dialog von unten anstößt, der dann vielleicht irgendwann, wie im Fall davor, doch auch wieder stärker Teil politischer Debatten werden kann. Also das wäre schön, weil was man halt immer sieht, und das kann man jetzt in unterschiedlichsten Kontexten nachverfolgen, ist, dass sozusagen ein produktives und ich sag jetzt mal im Sinne der Menschenrechte sich auseinandersetzen mit Gewaltgeschichte oder ins Verhältnis setzen zur Gewaltgeschichte ja nur möglich ist, wenn man darüber spricht. Also es gibt so einen paradoxen Befund, der sich an unterschiedlichen Fällen, also ich habe auch eine Forschung zum Beispiel in Mosambik gemacht, da konnte man das auch ganz wunderbar sehen, lässt sich in unterschiedlichen Fällen nachvollziehen, dass direkt nach einem Krieg oder sozusagen nach einer gewaltvollen Katastrophe hat oft das Beschweigen von Ereignissen erstmal so eine im Alltag stabilisierende Wirkung. Also wenn man da jetzt sofort anfangen würde, das mit allem loszulegen, dann wäre es schwierig, den Alltag wieder ins Funktionieren zu bringen. Aber das Problem besteht immer darin, dass Dinge, über die öffentlich nicht gesprochen wird, sind oft auch schwer im Privaten zu besprechen. Also weil sozusagen das, was öffentlich verhandelt wird, immer auch irgendwie Möglichkeiten mitbestimmt, was wir uns in unseren Wohnzimmern und unseren Küchen erzählen können. Und was öffentlich beschwiegen wird, ist dann häufig auch privat gar nicht so leicht zu besprechen, weil die Worte fehlen, weil die Diskursfiguren fehlen und so weiter, vielleicht auch die Identifikationsfiguren oder einfach, weil man Angst hat.
Jetzt machen wir ein bisschen einen Cut, glaube ich, aber vielleicht auch gar nicht so stark, weil ich jetzt ein bisschen dazu kommen würde, womit wir eingestiegen sind, nämlich so ein bisschen das Militär und welche Rolle das Militär hat. Aus meiner Sicht ist gerade die Abgrenzung zum Nationalsozialismus, hat auch viel das Verhältnis in der Bundesrepublik zur Bundeswehr geprägt. Und die Bundeswehr ist in verschiedenen Einsätzen, die unter humanitären Interventionen laufen, wozu sie ja auch was veröffentlicht haben. Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen zurückschauen. Seit den 50er Jahren ist die Bundeswehr immer wieder im Einsatz bei Naturkatastrophen oder so im Ausland. Aber ein großer Einschnitt war sicher 1995, als die Bundeswehr das erste Mal mit Waffengebrauch in Bosnien und Herzegowina im Einsatz war, als im Rahmen einer Friedensmission der Vereinten Nationen. Also auch da sieht man sozusagen, Friedensmission steht rüber und der Waffengebrauch war aber gleichzeitig Teil dieser Mission. Und da würde mich interessieren, wie dieser Militäreinsatz, dem ja weitere folgten, unter anderem ja auch aktuell immer noch sehr viel diskutiert Afghanistan, wie dieser Militäreinsatz die Diskussion sozusagen um die Bundeswehr, aber auch um Gewalt vielleicht in der Gesellschaft aus Ihrer Sicht verändert.
Ja. Also die Situation in den 90er Jahren, die habe ich biografisch noch so ein bisschen im Blick, aber auch dann eher aus der Literatur aufgearbeitet. Ich glaube, die hat sich insofern ein bisschen unterschieden von vielem, was dann danach kam an Friedenseinsätzen, weil der Krieg während des Staatszerfalls in Jugoslawien sowohl geografisch als auch aufgrund der Verflechtungsgeschichte ein bisschen näher dran war, als viele der Einsätze, die dann danach kamen. Also Einwanderung aus Jugoslawien, Urlaubsreisen nach Jugoslawien hat es ja sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR gegeben. Und zu dieser Zeit war, glaube ich, überlagerte sich anders als dann, als es um Afghanistan ging oder später Mali, die Notwendigkeit erstmal zu verarbeiten, dass es an diesem Ort, den man vielleicht als Urlaubsort in Erinnerung hatte oder wo man Arbeitskollegen herkannte, dass dieser Ort jetzt überhaupt ein Kriegsschauplatz ist und auch dann die Art der Gewalt, die sich dort ereignete. Also da gab es ja dann auch genozidäre Gewalt, dass die Auseinandersetzung damit so intensiv war, dass die Auseinandersetzung um den Bundeswehreinsatz, ja, die fand in so einer Gleichzeitigkeit damit statt. Also die dann Rückkehr des Krieges nach Europa, dann gab es diese ganzen Debatten über die Barbarisierung des Krieges, die neuen Kriege und so weiter. Das fand gleichzeitig statt mit, und jetzt ist die Bundeswehr plötzlich wieder in Kriegseinsätzen. Mir scheint das dann in den Fällen, die später weiter weg sind, noch so ein bisschen zugespitzter, weil da praktisch dieser Charakter, also zum einen, es werden jetzt wieder Soldaten in Einsätze geschickt, an Orten, die aber relativ weit weg sind und wo dann auch erklärungsbedürftig ist, warum man das jetzt überhaupt tut. Also die Älteren erinnern sich vielleicht noch an diesen Satz des damaligen Verteidigungsministers Peter Struck, der dann sagte, die Freiheit in Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt.
Das habe ich mir hier auch nochmal aufgeschrieben, genau.
Was ja so eine interessante und auch eigentlich deutungsbedürftige Formulierung ist. Das zeigt so ein bisschen diesen Legitimationsdruck, der dann entstand. Meiner Meinung nach blieb die Distanz relativ, also sozusagen unverändert. Den Einschnitt habe ich jetzt auch persönlich und biografisch tatsächlich erlebt mit der Eskalation des Kriegs in der Ukraine. Was insofern interessant ist, weil da ja von Einsatz der Bundeswehr zunächst gar keine Rede war, also auch wenn das jetzt immer mal wieder in die Diskussion geworfen wird. Aber das ist sozusagen der Moment, wo in gesellschaftlichen Debatten plötzlich auf eine ganz andere Art präsent wurde, dass Krieg tatsächlich auch diese Gesellschaft wieder betreffen könnte. Das war auch anders als bei den Jugoslawienkriegen, wo das ja auch, obwohl das geografisch näher war, hat, glaube ich, niemand ernsthaft befürchtet, dass das jetzt irgendwie überschwappen könnte nach München und nach Berlin. Und das ist jetzt irgendwie anders. Und diese ganze Rhetorik, über die wir am Anfang gesprochen haben, von Überwehrtüchtigkeit, Verteidigungsfähigkeit und so weiter, das habe ich tatsächlich erst deutlicher wahrgenommen seit dem Ukraine-Krieg. Alle Einsätze bisher waren Einsätze, die in internationaler Kooperation und unter dem weiteren Stichwort Friedensmissionen stattfanden. Und das heißt, da ging es, das sind sozusagen militärische man kann kritisieren, inwiefern das sozusagen wohlfeile Rhetorik ist und so weiter. Gibt es ja auch lange Debatten, was sind humanitäre Militäreinsätze, ist das nicht eigentlich ein Widerspruch in sich? Aber worauf das hinweist, ist, dass hier die zumindest die erklärten Ziele nicht die Verteidigung irgendwelcher nationaler Interessen, sondern die Verteidigung universalistischer Prinzipien ist, also insbesondere Menschenrechte. Und das waren die Konstellationen, um die es bisher ging. Also multilaterale Einsätze, die als Friedensmission oder als humanitäre Missionen gelabelt waren oder in diesem Horizont standen. Aus meiner Sicht ist die große Veränderung, die sich durch den Krieg in der Ukraine, sagen wir, diese Eskalation dieses ja schon seit 2014 bestehenden Krieges ergeben hat, ist, dass plötzlich wieder von Vaterlandsverteidigung die Rede ist. Also es geht jetzt nicht mehr nur darum, irgendwelche universalistischen Werte und Prinzipien durchzusetzen, sondern es geht um Landesverteidigung. Und das ist ein anderer Rahmen, der dann, das kann ich vielleicht hier auch sagen, also auch für mich selbst, ich arbeite ja als Professorin an der Helmut-Schmidt-Universität, die eine Universität der Bundeswehr ist, wo ich mich auch tatsächlich selbst eine Weile befragen musste, was das jetzt eigentlich für mich und meine eigene Arbeit bedeutet, weil meine Arbeit im Horizont einer Bundeswehr, die in internationalen Einsätzen ist, wo es um universalistische Prinzipien geht, damit konnte ich mich intellektuell gut verbinden, weil sozusagen in dieser Durchsetzung der Prinzipien Kritik an der Umsetzungspraxis ja auch irgendwie Teil des Geschehens ist oder auch sozusagen immer wieder die neue Arbeit an diesen Prinzipien. Was heißt das jetzt eigentlich? Menschenwürde und so weiter. Wenn es um Landesverteidigung geht, ändert sich irgendwie ja das Spiel und das führt sozusagen auch zu so einer anderen Notwendigkeit, sich dazu zu verorten.
Gleichzeitig werden ja in meinem Eindruck in der Diskussion auch die Menschenrechte immer wieder angeführt, sozusagen über die Kriegsführung Russlands werden ja die Verletzung der Menschenrechte werden als starkes Argument ja auch eingeführt, dass es bestimmter Waffen, wie auch immer, braucht.
Ja, und das finde ich auch sehr, sehr interessant, dass man hat eigentlich, das stimmt, habe ich zu absolut formuliert, es gibt eigentlich jetzt eine Gleichzeitigkeit dieser beiden Diskursfiguren. Ich erinnere mich auch an eine Diskussion, die ich hier bei Ihnen im Haus geführt habe, in den ersten Wochen oder Monaten nach der Eskalation des Krieges. Und dann hatte ich auf der Bühne darüber gesprochen, dass eben sozusagen Verteidigungskriege immer zu einer Renaissance nationalistischer Rhetorik führen, weil es ja um das Land geht, auf das man sich immer wieder bezieht. Und wenn man dann eben kein ausgearbeitetes Verständnis einer pluralen Gesellschaft hat, dann ist man ganz schnell auf so ethnonationalistischen Tretpfaden unterwegs, die sozusagen den gesellschaftlichen Verhältnissen in diesem Land ja eigentlich gar nicht angemessen sind. Und dann hat mich hinterher ein Studierender sehr, sehr ärgerlich angesprochen, um mir zu erklären, dass er doch nicht in die Bundeswehr gegangen ist, um irgendwelche nationales Heldentum zu feiern oder also überhaupt nicht mit einem nationalen Verständnis, sondern er ist natürlich eingetreten mit so einem universalistischen Ethos. Und das fand ich total gut, fand es auch gut, dass er das gemacht hat, weil das ja auch mich selber nochmal sehr darauf gestoßen hat, dass es eine Gleichzeitigkeit ist. Aber die ist eben ausbeutbar. Und das vielleicht auch nochmal zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Diese Fragen der Rhetorik, die sind gerade in solchen, also welche Worte legt man an? Sagt man, es gibt eine irgendwie wahrscheinlich statistisch tatsächlich gestiegene Kriegsgefahr? Wie groß die jetzt ist, darüber kann man sicherlich streiten, aber das ist sicherlich jetzt keine unzutreffende Beobachtung. Man möchte politisch darauf reagieren und redet man jetzt über Solidarität oder redet man über Wehrhaftigkeit? Das ist eben eine Entscheidung und beides ist anschlussfähig, aber es hat eben ganz andere Konsequenzen.
Sie haben gerade schon gesagt, die Rhetorik ist so zentral und da fällt für mich auch ein bisschen dieser Begriff humanitäre Intervention ein. Und Sie haben es ja schon gesagt, unter dem da viele bzw. alle Einsätze der Bundeswehr ja auch gelabelt sind und dass auch aus meiner Sicht dieser Begriff auch für die intervenierende Gesellschaft, also auch eine Funktion erfüllt. Das ist, für mich knüpft es ein bisschen an den Anfang des Gesprächs, an diese Auslagerung der Gewalt, also auch humanitäre Intervention klingt natürlich anders als Schusswaffengebrauch sozusagen. Das ist, obwohl der natürlich damit legitimiert ist, zumindest in den in den Einsätzen, über die wir gerade gesprochen haben, Afghanistan, Mali, genau. Also, dass ich das Gefühl habe, mit diesem Begriff wird auch nochmal die Gewalt, obwohl sie Teil des Einsatzes ist, rhetorisch zumindest ausgeblendet.
Ja. Das ist auch eine wichtige, also es ist auch eine Funktion, die diese Begriffe haben. Ich erinnere mich noch selbst, weil das biografisch war, ich da politisch schon wach genug, an diese Debatten, die es gab, das war als zu Gutenberg Verteidigungsminister war, ob in Afghanistan überhaupt ein Krieg stattfindet. Weil wenn es ein Krieg ist, dann wäre ja die Bundeswehr im Kriegseinsatz und man hat viel gerungen daran, das irgendwie so zu definieren, dass das Reden von einem humanitären Einsatz und so weiter besonders viel, also dass es irgendwie plausibel ist. Was humanitäre Einsätze in den entsendenden Gesellschaften ja, wenn sie sich damit beschäftigen, immer machen, ist, dass sie Diskurse über diese universalistischen Prinzipien anstoßen, die dort angeblich verteidigt werden. Also gerade im Fall des Afghanistan-Einsatzes und auch des Irak-Kriegs, der jetzt in Deutschland nicht so eine große Rolle gespielt hat, weil Deutschland da nicht dran beteiligt war, aber hat es wirklich eine intensive intellektuelle Auseinandersetzung in der Wissenschaft, aber ja auch in den öffentlichen Debatten darüber gegeben, was jetzt eigentlich gemeint ist mit Menschenwürde und mit Frauenemanzipation und so weiter. Und einerseits hat es natürlich immer diesen etwas schwierigen Effekt, dass das dazu genutzt werden kann, dass man sich selbst als Gesellschaft, die in humanitäre Einsätze entsendet, als zivilisatorisch überlegen und so weiter erzählen kann, weil man schickt ja da Leute hin von hier, damit es dort besser wird, so ein bisschen mehr wie hier. Also da ist sozusagen diese erzählte zivilisatorische Asymmetrie, die ja auch auf die Zeit eigentlich von Kolonisierung, Imperialismus und so weiter zurückgeht, die ist da drin und das ist sozusagen schwierig gleichzeitig, kann man aber eben auch beobachten, und das fand ich in meiner Forschung wirklich immer wieder eindrücklich, wie Menschen sich höchstpersönlich mit diesen Werten verbinden und versuchen, die zu leben. Auch in ganz, das klingt jetzt so ein bisschen romantisch, aber das ist oft unromantisch. Also ich habe gerade in der Forschung in Afghanistan immer wieder, bin ich auf Geschichten gestoßen von zum Beispiel Helfern in humanitären Organisationen, aber auch zum Beispiel entsendeten PolizistInnen oder auch SoldatInnen, die zusammengearbeitet haben mit Afghaninnen und Afghanen vor Ort, die irgendwie, so ähnlich wie der Studierende, von dem ich eben erzählt habe, in gewisser Weise festgehalten haben oder geglaubt, wenn man das jetzt mal so sagen will, geglaubt haben an universalistische Prinzipien, die dann enttäuscht gewesen sind darüber, zu sehen, wie die sich eben nicht verwirklicht oder umgesetzt haben in dem Tun dieser Organisation. Und die dann versucht haben, das durch persönliches Handeln zu kompensieren. Also die dann selbst aktiv geworden sind, um die Menschenrechte der Übersetzer und Übersetzerinnen oder anderer KooperationspartnerInnen zu schützen. Als ich an der Universität Erfurt mal eine Professur vertrat, hatte ich einen Studierenden aus Afghanistan, der tatsächlich durch den Einsatz einer Person dort gelandet war, die mit diesem Studierenden, der war Übersetzer gewesen, in den Sicherheitskräften zusammengearbeitet hatte. Und da sieht man das, also da sieht man auch, also ich bin ein Fan von universalistischen Prinzipien, deshalb, weil man sehen kann, was Menschen damit machen können zum Guten. Also nicht nur als billige Rhetorik, mit der man dann doch eigentlich nationalistische Politik oder national interessierte Politik so ein bisschen schöner aussehen lässt, sondern es gibt auch so eine Realität, Universalismus als Praxis, die man beobachten kann. Und das nimmt mich dann doch immer wieder für diese irgendwie altmodischen Ideen ein.
Und das ist ja eigentlich die stärkste Form der Solidarität, auch die man sich vorstellen kann, wenn Leute, die direkt miteinander arbeiten, sagen, obwohl vielleicht die großen Strukturen es nur schwer möglich machen, dass man in diesen Prinzipien festhält, das trotzdem tun.
Und wenn ich das noch hinterher schieben darf, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass praktisch diese Prinzipien ja nicht nur welche sind, die jetzt Leute in den nordatlantischen Gesellschaften haben, sondern auch die Menschen in den Krisengebieten haben ja gerade durch das Interventionsgeschehen und aber eigentlich auch schon durch die Geschichte von Kolonialismus und Imperialismus, die Zirkulation der Ideen, die da stattgefunden hat, die haben ja davon Kenntnis und haben auch verstanden, was das in ihrem Leben bedeuten kann. Also diese Aneignung dieser Ideen ist jetzt nicht nur eine, die praktisch die Intervenenten für sich in Anspruch nehmen oder die Intervenierenden, sondern das ist auch eine, die stattfindet in diesen Gesellschaften selbst. Und das ist dann sehr, sehr spannend, wenn sich eine Feministin aus Deutschland mit einer Feministin in Afghanistan darüber unterhält, was jetzt eigentlich Freiheit von Frauen, Selbstständigkeit von Frauen bedeutet. Oft ist das nicht so einfach, aber sie beziehen sich sozusagen im Kern auf ähnliche Ideen, die dann in der jeweiligen Erfahrungswelt unterschiedlich ausgeleuchtet sind.
Wir haben es am Anfang schon aufgegriffen, dass jetzt in der Gesellschaft in Deutschland Menschen mit unterschiedlichen Gewalterfahrungen zusammenkommen, dass sich in bestimmten politischen Handlungen auch Asymmetrien weiter zeigen. Würde ich gerne jetzt den einmal zum Schluss so ein bisschen in unserem Podcast versuchen wir ja zu verstehen, wie uns Geschichte helfen kann, die Gegenwart besser zu verstehen. Also ganz im Sinne unseres Claims würde ich gerne so ein bisschen zum Abschluss fragen, unterm Strich, was würden Sie sagen, welchen Platz sollten wir Gewalt in unserer gesellschaftlichen Selbstwahrnehmung, aber auch in unserem Verständnis für globale Zusammenhänge einräumen?
Ja, also realistische Auseinandersetzung. Ich glaube, eine bessere Antwort habe ich darauf jetzt gar nicht. Also sozusagen ein Hinschauen und dieser gewaltsoziologischen Tradition, in die ich hineinsozialisiert worden bin und die mich bis heute prägt, ist sozusagen der erste wichtige Satz ist, dass sozusagen Gewalt ein Phänomen ist, das aus Gesellschaften nicht wegzukriegen ist. Und das also schon deshalb nicht, also insbesondere wenn man jetzt in so einer Welt lebt, die in Staaten organisiert ist und dann ist eben der Staat das Monopol der legitimen Gewalt auf einem Gebiet. Und das muss man manchmal eben auch verteidigen oder demonstrieren, dass dieses Monopol besteht. Das ist ja nicht irgendwie da wie ein Schrank, sondern das muss ja praktisch gesellschaftlich immer wieder hervorgebracht und unter Beweis gestellt werden. Also es ist ein Phänomen, das nicht wegzukriegen ist und sich also sozusagen die Gewaltkritik beizubehalten, aber sich in anderer Weise dafür zu sensibilisieren, wo eigentlich überall Gewalt beobachtbar ist, das finde ich sehr, sehr wichtig. Also in den letzten Tagen hat mich sehr beschäftigt, es wurde eine Studie vorgestellt über Gewalt an Schulen und ich glaube vor 2 Tagen oder so, und das geht jetzt so ein bisschen durch die Presse und dann gibt es alle möglichen Kommentare dazu. Es gibt sozusagen die Studien, den eher wissenschaftlich nüchternen Blick, der immer wieder betont, dass sozusagen der statistische Anstieg auch viel damit zu tun hat, dass mehr gemeldet wird, also mit einer größeren Sensibilisierung. Es gibt einen relativ doch stark skandalisierenden Umgang in den Medien aus meiner Sicht. Aber an keiner Stelle wird zum Beispiel, ich habe an keinem Bericht die Frage gehört gestellt, inwiefern eigentlich Schule, so wie sie heute funktioniert, selbst ein Ort ist, der Bedingungen für Gewalt schafft. Also es wird dann geredet über die Schwierigkeiten in den Familien, über die geflüchteten Studierenden mit den Gewalterfahrungen. Aber dass Schule als Institution mit den Zwängen, die sie erzeugt, auch Bedingungen dafür erzeugt, dass Gewalt entstehen kann. Und da könnte man jetzt Leute, die sich mit Schule beschäftigen, könnten dann gleich noch eine Podcaststunde dazu machen, auch wie sich das historisch entwickelt hat. Sozusagen diesen Blick hinschauen auf die Dinge, der ist nötig, der ist aber halt auch schmerzlich, weil man dann halt auch, weil man diese Selbsterzählung, die man von sich, also nicht persönlich, aber die Gesellschaft von sich selbst hat, die dann in so einer, wo sie in einem ganz guten Licht erscheint und überlegen den historischen Vorgängern und auch anderen zeitgenössischen Gesellschaften, die muss man dann einfach korrigieren.
Ja, ich habe noch ganz viele Fragen, aber ich glaube, wir können nicht mehr alle heute klären. Deswegen würde ich mich an dieser Stelle erstmal bedanken. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise natürlich zu diesem Thema, das aus meiner Sicht auch oft ausgeblendet wird oder dann sehr, wie Sie schon gesagt haben, skandalisierend bestimmte Gewaltakte plötzlich sehr groß thematisiert werden, während andere eben oft ausgeblendet werden. Aber unterschwellig, haben wir jetzt auch besprochen, viele gesellschaftliche und politische Prozesse in der Vergangenheit geprägt hat und ja auch ganz aktuell gerade wieder prägt. Und wir hoffen können, dass auch die Rhetorik zur Gewalt, wie Sie gesagt haben, dass es eine realistische Auseinandersetzung damit gibt, aber vielleicht auch eine Rhetorik, die nochmal die Solidarität, die universalistischen Prinzipien in den Vordergrund stellt. Das wäre sicher auch gut für den insgesamt für den Diskurs über Gewalt.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Das war unser History and Politics Podcast mit Theresa Coloma-Beck zu der Frage, welchen Stellenwert Gewalt in unserer Gesellschaft hat und wie sie unsere Selbstwahrnehmung, die Wahrnehmung anderer und das gesellschaftliche Verhältnis zur Bundeswehr prägt. Weitere Hinweise zu unserem Gast und zu ihrer Forschung haben wir für Sie wie immer in den Shownotes verlinkt. Auf der Website der Körber-Stiftung finden Sie alles, was Sie rund um die Aktivitäten des Bereichs Geschichte und Politik interessieren könnte. Und natürlich gibt es dort auch alle weiteren Folgen unseres History and Politics Podcasts. Aber den haben Sie ja sowieso schon gefunden und hoffentlich auch bereits abonniert, oder? Haben Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an gp@körber-stiftung.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich bis zur nächsten Folge. Machen Sie es gut und tschüss aus Hamburg.